Das schauen wir dann mal bei euch zusammen. Und ich schließe jetzt eigentlich direkt an das, was wir schon geredet haben. In Graz sind einige auf die Straße gegangen und haben Leute, Passanten gefragt, was sie sich wünschen zu Weihnachten. Und dann kommen natürlich ganz verschiedene Wünsche, das ist eh klar. Aber ein Teil der Wünsche war irgendwie, ich wünsche mir, ach schau, jetzt kommen uns wieder. Ich glaube, das sind alle, die da betreuen. Ein Teil der Leute haben irgendwie gesagt, ja, ich wünsche mir, dass das oder jenes schon vorbei wäre. Unter anderem auch, ich wünsche mir, dass Weihnachten schon vorbei wäre. Ja. Dinge, die uns Angst machen, wünschen wir uns oft, dass sie vorbei sind. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist das so ein Thema, auch wenn es zuerst einmal auf den ersten Blick nicht auf irgendwas viel mit Advent zu tun hat, aber am zweiten Blick hat es, glaube ich, sehr, sehr viel mit Advent zu tun. Ängste, das ist ganz verschieden, das kann von einer Schularbeit sein, gell, oder von einer Prüfung, von einer blöden, ich weiß nicht, wie es in Mathematik geht, oder sonst irgendwo, habe ich es erwischt. Gut. Das kann, wenn man dann größer wird, kann das, ja, die Angst vor einem Kunden oder was immer sein, wenn man nicht fertig wird, oder die Angst vor dem Chef, oder, ja, was weiß ich. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo man Angst haben. Sie ist eigentlich fast allgegenwärtig, so Ängste im Untergrund. Wir haben ganz verschiedene Strategien, wie wir damit umgehen, gell? Die einen tun irrsinnig stark, damit sie, keiner traut, sie anzugreifen, aber in Wahrheit zittern sie innerlich. Die anderen, die kommen unter dem Teppich daher, damit sie keiner mehr angreift, und sie zittern genauso innerlich, gell? Oder am Dienstag. Ja, das sind so Dinge, wo man Angst hat einfach, gell? Und in der Vorbereitung habe ich auch wieder gemerkt, boah, es gibt wahnsinnig viele Dinge, wo man Angst hat, so viele kleine Dinge einfach, gell? Wir haben alle Angst, aber wir trauen es uns meistens nicht zu sagen und tun anders. Also tun wir so, als hätten wir keine Ängste. Ich kann mich so an eine lange Angst, kann ich mich selber erinnern, bei mir, ich habe ganz lange Angst gehabt, meine Familie nicht ernähren zu können. Das war Druck. Meine Frau war zu Hause bei den Kindern. Ja, über der das Geld gekommen ist, habe ich immer wieder Angst gehabt, ich kann das nicht mehr. Und wenn dann andere Sachen noch dazugekommen sind, dann habe ich mir manchmal sogar gedacht, ach, am liebsten wäre ich schon im Himmel, gell? So irgendwie, das ist alles vorbei. Meine Frau hat irgendwann, das wisst ihr, glaube ich, einmal eine Krebsoperation hinter sich gehabt, und dann musst du alle 3 Monate zur Kontrolle gehen. Hoppla.
So ist vergänglich.
Ist vergänglich. Ich wollte ihn nicht berühren. Und die Zeit vor der Kontrolle, manchmal habe ich gar nicht gewusst, den Termin, wann es wieder ist, aber ich habe es gemerkt. Sie ist umrund worden. Wie wird die nächste Untersuchung ausgehen? Ja, ganz viele verschiedene Ängste. Ich habe nachgeschaut, das Wort Angst kommt vom lateinischen Angustus und bedeutet Beengtheit bzw. Enge. Dann gibt es ein verwandtes Wort Angor, das bedeutet Würgen und Beklemmung, gell? Und ich habe mir gedacht, boah, das passt ganz gut, gell? Oder Angere bedeutet die Kehle zuschnüren, das Herz beklemmen. Und so ist es. Wenn wir so Angst kriegen, das wird eng, das wird total eng. Man fühlt sich nicht mehr frei, sondern irgendwie eingeklemmt. Und das kann, dann kann man nicht mehr schlafen oder was auch immer. Oder man ist einfach nur unrund und grantig. Und die anderen denken sich, was hat er denn? Oder was hat sie denn? Und dabei ist es irgendwo Angst vor was. Oder ich werde sogar krankhaft, dass man nicht mehr über den Platz gehen kann oder sonst irgendwas. Allerdings, es gibt auch so, gell, es gibt schon eine gute Seite von der Angst, nebenbei. Wenn ich schnell mit dem Auto unterwegs bin, ist es eigentlich nicht so verkehrt, dass ich Angst kriege. Oder am Berg oder so. Gell. Da gibt es schon so Situationen, wo uns die Angst Lebenshilfe ist. Aber das war nicht das, was die Leute gemeint haben in Graz. Die haben mehr diese beklemmende Angst, Mensch, wäre schon vorbei. Irgendwas, die Schule weiter oder was immer. Und dann entwickeln wir so irgendwelche Strategien. Ich war mal mit einem Arbeitskollegen in USA, glaube ich, war das. Und mein Arbeitskollege hat einen Vortrag halten müssen und da waren, er hat Angst gehabt vor dem Vortrag. Und wenn der gelingt und dann ist er zu einem von den Professoren, die dort waren, der war so ein freundlicher Amerikaner, zu dem ist er hingegangen und gesagt, ich habe so Angst und so. Und der hat gesagt, was? Weil da sind so viele berühmte Professoren und so gescheite Leute und ich und so. Gell? Und dann hat der Professor gesagt, was? Ich stelle mir die Leute immer in der Unterhose vor. Da sind sie alle gleich. Und dann geht es viel besser mit der Angst. Aber auch der berühmte Professor hatte Angst und musste sich die anderen in der Unterhose vorstellen. Ja. Oder man sagt verschiedene Atemstrategien oder Yoga oder Meditation oder was immer. Aber ich weiß nicht, ob schon irgendwann irgendeiner mal gesagt hat, wenn wir Angst haben, denk an Weihnachten. Ich weiß nicht, ob euch das schon einmal passiert ist, mir nicht. Dann kannst die Angst loswerden. Ja. Die Angst vor den kleinen Dingen, vor dem Gespräch mit dem Chef, vor der Mathematikprüfung oder vor der Flüchtlingswelle oder vor der Krankheit, vor dem nächsten Krebs oder was immer. Eigentlich glaube ich, Weihnachten hat ganz, ganz viel mit unseren Ängsten zu tun. Weniger das Fest an sich als der, dessen Geburt wir da feiern, Jesus. Und eigentlich ist es die einzige wirkliche Strategie, glaube ich, die Angst loszuwerden. Dazu möchte ich ein paar Sachen sagen. Und das erste ist, der da geboren wurde, hat riesige Macht. Wir haben diese kleinen Christuskind-Figuren, ich weiß nicht, ob ihr die auch habt. Wir haben so eine zu Hause. Das ist so eine Wachsfigur, die ist so groß und ist in einer Krippe drinnen. Und das ist so irgendwie das, was wir uns, wie wir uns Jesus zu Weihnachten vorstellen. So das kleine, hilflose Dingerl da. Aber der ist groß geworden, gell? Und dann hat er eine unheimliche Macht gezeigt. Und ich möchte euch ein paar mitnehmen in ein paar solche Stellen. Ihr kennt die, denke ich. Die Jünger fahren mit Jesus am See Genezareth. Und es wird stürmisch, das Boot beginnt zu schwanken, die Wellen sind riesig, es kommt Wasser rein in das Boot. Es war nur so ein Ruderboot, so ein offenes. Die Jünger, die den See gut kennen, die kriegen Lebensangst. Die denken sich, jetzt und jetzt gehen wir unter. Jesus ist so erschöpft, dass er trotz dem Wirbel schläft, was ja immer wieder komisch ist, gell? Aber er war so komplett Mensch, der hat da in dem schaukelnden Boot oder schaukelnden, in dem hin und her geworfenen Boot, wo das Wasser drüber kommt, er schlaft einfach. Und dann heißt es in Matthäus 8, ich lese euch das vor, 25, und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, hilf, wir kommen um. Wir haben nicht gesprochen, wir haben geschrien. Und da sagte er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und er stand auf und bedrohte den Wind und das Meer, da wurde es ganz still. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, was ist das für ein Mann, der, dass im Wind und Meer gehorsam sind? Die Jünger sind völlig aus dem Häusl. Gell? Der Sturm tobt, die Wellen rasen und der steht auf und wundert sich noch, dass sie Kleinglauben haben. Gell? Und redet ein paar Worte und ruhig wird's. Normal, wenn so ein Sturm war, die Wellen, also wenn man am Meer ist, das dauert dann ja Stunden, bis die Wellen wieder abklingen. Da war das offensichtlich gleich. Jetzt haben wir die Klimakonferenz gehabt. Wir können nur reden, gell? Und hoffen, dass wir dann irgendwas zusammenbringen. Das ist eine tolle Sache, aber trotzdem. Jesus hätte nicht 14 Tage mit, weiß nicht, 500 Leuten diskutieren müssen und dann noch Vertrag machen müssen. Ein paar Worte. Und die sind fertig, die Jünger. Wer ist es? So eine Macht. Oder der Petrus, und ihr kennt es auch, diese Stelle, hat die ganze Nacht Fische gefangen. Das heißt, er hat es versucht, er hat keine erwischt. Und jetzt mitten am Tag, wo man nie Fische fangen ging, weil das aussichtslos ist, sagt Jesus zu Petrus, geh Fische fangen. Und Petrus weiß, dass es Unsinn ist. Aber er tut es trotzdem und fängt so viele Fische wie wahrscheinlich noch nie in seinem Leben. Lukas 5, 8 bis 10a steht dann, als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes. Petrus und die Jünger, die da mit dabei waren, sind wieder komplett von den Socken. Wer ist das, der einzelnen Fischen im See befehlen kann, und jetzt schwimmt sie das Netz ein? Ich glaube, an einer anderen Stelle steht, es waren 153. Oder war das eine andere Stelle? Wurscht. Wer ist das, der Fischen befehlen kann? Das ist kein normaler Mensch. Der hat unglaubliche Macht. Und sie werfen sich vor ihm nieder. Oder, und die Stelle kennt ihr auch ganz sicher, der Freund von Jesus ist gestorben, ein guter Freund, der Lazarus. Als Jesus hinkommt, ist er schon 4 Tage begraben. Und er geht hin, stellt sich vor das Grab und sagt den Leuten, tut den Stein weg. Die sagen, das ist aber keine gute Idee, weil der stinkt schon. Er sagt, tut den Stein weg. Und sie tun ihn weg. Und dann sagt er einfach nur, Lazarus, komm raus. Der kommt daher. Und die Leute sind wieder sprachlos. Natürlich, wären wir auch. Jesus konnte tatsächlich Tote wieder lebendig machen. Das kannst du 2000 Jahre später mit alter Wissenschaft nicht. Du kannst das Leben verlängern und das ist super.
Das sind 10 Minuten schon später.
Das sind 10 Minuten schon zu spät.
Und dann hättest du schon.
Genau. Dieser Jesus ist nicht das kleine hilflose Baby geblieben. Er ist ein Mann geworden und hat gezeigt, dass er unglaubliche Macht hat. Macht über die Naturgewalten, Macht über die Tiere, Macht über Krankheiten und sogar Tod. Weihnachten ist dieses Fest, von wo der geboren wird, der so eine unglaubliche Macht hat. Jesus sagt es ja selber auch einmal in Matthäus 28, ihr kennt die Stelle. Ich glaube, ihr kennt die Stellen alle. Aber es ist wurscht. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Nicht nur da, nicht nur Obama oder Putin, die eh nach 20 Jahren wieder weg sind, sondern alle Macht über die Jahrtausende. Und nicht nur hier auf der Erde, sondern im Universum. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und dann ist natürlich so eine Sache, gell, wenn man einem Mächtigen begegnet, da kriegt man Angst, leicht einmal. Also manchmal reicht ja schon der Chef, dass man Angst kriegt. Und das ist die Frage, wie steht der Mächtige zu mir, gell? Wenn er mich nicht mag, dann ist blöd. Dann ist ziemlich blöd. Dann ist die Angst berechtigt. Wenn er mich mag, dann ist super. Und damit ist die Frage, ist Jesus für uns oder ist er gegen uns? Und das ist eine ganz persönliche Frage. Glaube ich, dass Jesus für mich ist? Oder glaube ich, dass Jesus eigentlich gegen mich ist? Ich habe so lange hab ich geglaubt, der sieht alles, was ich falsch mache. Vielleicht habe ich es ja schon mal da gesagt. Und eigentlich habe ich an einen Gott geglaubt, der alles sieht, aber alle meine Fehler sieht. Und wehe, er sieht mich, dann kommt der Schlag mit der Peitsche. Aber Gott ist anders. Dieses Motiv, wie steht Jesus zu uns? Das kennt sie auch, Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das Motiv des Handelns Gottes und damit Jesu ist Liebe zu uns Menschen. Diese Liebe ist da als Angebot. Ich muss dazu Ja sagen, ist Glauben, wie es hier steht. Und ich habe mir gedacht, das ist genauso, wie wenn ich verliebt bin. Gell? Wenn ich als Mann, wenn mir irgendeine Frau gefällt und ich bin verliebt, dann hilft das noch nichts. Solange sie nicht Ja sagt. Gell? Solange sie nicht auch verliebt ist in mich sozusagen, auf dem Irdischen. Sonst wird nichts draus. Gottes Liebe allein ist zu wenig. Ich muss zurück sagen, ja, ja, ich liebe dich auch. Wer Gottes Liebe glaubt und mit Gegenliebe antwortet, der braucht sich vor Gott nicht mehr zu fürchten. Wer das nicht glaubt, den lässt Gott gehen. Er respektiert uns. Dann lässt er mich meine Wege gehen mit meinen Ängsten. Dann habe ich denken müssen an dieses, wie lange ist denn da mal bei euch?
Bis aus.
Nicht länger. Okay. An die Szene am Kreuz, wo der eine Verbrecher, der weiß, er hat Dinge getan, die falsch waren. Er hängt zu Recht am Kreuz. Der ihm von Kreuzbalken zu Kreuzbalken sagt, Herr, vergib mir, oder denk an mich, wenn du in deinem Reich bist. Und Jesus sagt, noch heute wirst du mit mir im Himmel sein. Lukas 23, Vers 43. Wie in Johannes 3,16, es ist einfach dieses an Jesus glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist, das notwendig ist. Apostelgeschichte 16, 31 ist der Kämmerer, wo das Erdbeben ist, und der Kämmerer, der dann kommt und sagt, liebe Leute, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und ich lese euch das auch nochmal vor. Apostelgeschichte 16, 31. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und das ist dieser Wahnsinn, dieses Riesensache, gell? Der Gefängnisaufseher, der muss nicht 100 Vaterunser beten. Er muss kein Geld spenden, er muss nur an Jesus glauben. Wer Jesus nicht vertraut, der soll sich besser vor Jesus fürchten. Und da gibt's diese vielen klaren Warnungen. Jesus war teilweise unheimlich scharf zu den Leuten, die nicht geglaubt haben, gell? Zu den Pharisäern, die ihn abgelehnt haben. Aber wer Jesus braucht, für den ist Jesus ein Freund, vor dem ich mich nicht mehr fürchten muss. Und Jesus kommt ja dann auch immer wieder zu seinen Jüngern und sagt, fürchtet euch nicht, ich bin's. Und es ist nicht diese Liebe, die wir in den Liedern immer hören, ich kann nicht mehr leben ohne dich, ich brauche dich, ich muss dich haben, das ist was ganz anderes. Jesus hat seine Liebe gezeigt durch diverse Lebens, durch seine konkrete Lebensgestaltung. Eben zu Weihnachten. Ich habe mir gedacht, Weihnachten, das ist irgendwie so, wie wenn der Bill Gates, ich weiß nicht, was er momentan für, wie viele Milliarden er momentan hat, 60 oder 80 oder 50, ist er komplett wurscht, wenn man so viel hat. Vom Facebook-Gründer habe ich jetzt gehört, er hat beschlossen, 99% seines Vermögens mit der Zeit herzuschenken. Bleiben ihm immer noch 400 Millionen. Hat wahrscheinlich keiner von uns, oder? Aber wenn irgend so einer das ganze Geld wegtut und in eines von jenen Ländern geht, wo sie mit weniger als einem Dollar pro Tag leben müssen und dort Bettler wird, das ist irgendwie, glaube ich, so ein bisschen für mich so ein Vergleich, was Jesus an Herrlichkeit im Himmel aufgibt und dann zu uns kommt. Und das, ja, das feiern wir zu Weihnachten. Aus Liebe. Aus Liebe. Sein ganzes Leben war darauf ausgerichtet, den Menschen wohl zu tun. Heilungen, Wunder, Toten, Auferweckungen erzählen vom Himmel. Und schließlich auch das Kreuz, was sich unseretwegen, ja, stirbt, damit wir Vergebung haben. Dann haben wir gedacht, kann ich von Gottes Liebe reden? Jetzt, in der Zeit? Deine Ziehschwester, oder Stiefschwester, Ziehschwester, wie auch immer, stirbt. Es überschwemmen uns die Flüchtlinge und wir hören grausliche Sachen. Jeder von uns erlebt immer wieder irgendwelche Schwierigkeiten. Kann man trotzdem von Gottes Liebe reden. Aber irgendwie denke ich, ist es so wie der Vergleich, den ich vorhin gebracht habe, wenn ich verliebt bin. Gell? Es hilft nichts, wenn nur ich verliebt bin. Wenn die von mir Angebetete mich nicht mag. Wenn ich sie wirklich mag, dann muss ich sie gehen lassen. Dann kann ich sie nicht zwingen zu mir. Das wird nichts. Das wird nichts. Und das wissen wir ganz genau. In der zwischenmenschlichen Beziehung wissen wir das ganz genau. Ich kann keine Liebe erzwingen. Das wird nichts. Gott lässt uns auch gehen und wir sehen die Folgen. Und das ist hart. Und ich denke mir oft, Gott muss heulen im Himmel, wenn er das alles sieht. Gell? Was passiert. Weil er uns gern hat. Weil er uns gern hat. Ja, ist ein schwacher Erklärungsversuch, aber das ist mir irgendwie so wichtig geworden. Jesus hat unglaubliche Macht. Jesus hat unglaubliche Macht. Wir sagen immer, er ist allmächtig, aber an diesen Beispielen sieht man es ist wirklich unglaublich. Und das Zweite, das Lebensmotiv Jesu ist Liebe. Liebe zu uns und zum Vater. Und wenn ich dann zurückkomme zu unseren Ängsten, wenn das stimmt, dass Jesus unfassbar mächtig ist, allmächtig ist und mich gern hat, dann brauche ich keine Angst mehr. Eigentlich ist es so einfach und ich weiß, und ich denke, wir wissen alle, so einfach ist es nicht immer. Gell? So einfach ist es nicht immer. Und deswegen möchte ich euch noch ein paar Stellen vorlesen, wo Jesus das so bestätigt. Die eine hast du schon vorgelesen. Matthäus 6, 31. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Jesus fordert uns wirklich ganz direkt auf, uns nicht zu sorgen. Er lädt uns ein zu einem Leben ohne Sorgen. Keine Angst zu haben. Da steht einmal um diese Basisdinge des Lebens, wie hast du vorhin gesagt, der Dach über dem Kopf und was unter netten Menschen neben sich und was zu essen und Kleider warm haben. Ja, eigentlich ist dann genug. Gell? Die 50 Milliarden von Bill Gates, die braucht man gar nicht. Er auch nicht. Und Jesus sagt, sorgt euch nicht drum. Das ist die natürliche Reaktion der Heiden. Gell? Nachdem allen trachten die Heiden. Menschen, die nicht an Gott glauben, die müssen sich sorgen. Das geht gar nicht anders. Und wir können lernen, die Sorgen zu ersetzen durch Vertrauen. Zweite Stelle, ihr kennt sie auch. Ich habe heute nichts Neues. Philipper 4, 6 bis 7. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Man kann es nicht klarer ausdrücken. Sorgt euch um nichts. Sorgt euch um nichts. Das bedeutet nicht, geh als Hans Guck in die Luft durchs Leben. Es geht nicht darum, so zu tun, als hätte ich keine Sorgen. Es gibt wirklich genug Gründe zum Sorgen. Und gerade diese Welt, diese Umsturz jetzt mit diesen Millionen Flüchtlingen und die da noch kommen oder was da alles passiert, das kann einen Angst machen. Und das ist eine ganz schwierige Situation und persönliche Situationen. Ja, wie wird das am Dienstag? Aber wie soll man umgehen mit den Sorgen? Hätscheln und pflegen und uns fertig machen? Da steht, wir sollen sie Gott sagen, mit Bitten, mit Flehen und mit Danksagung. Danksagung, weil Jesus allmächtig ist und Jesus mich liebt und daher vertraue ich ihm. Obwohl es mir vielleicht äußerlich nicht gut geht. Und das ist eine Entscheidung, immer wieder. So wie ich mich entscheiden muss, zu sagen, ja, Jesus, ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist und ich Vergebung habe. Und wenn ich mir immer wieder entscheiden dafür, zu sagen, und jetzt habe ich da Angst vor dem, aber ich möchte dir vertrauen. Ja, oder ich versuche, meine Sorgen selber zu bekämpfen. Wenn mir die Leute in der Unterhose vorstellen, manchmal ist das ja auch eine ganz nette Vorübung. Aber es ist nur eine Vorübung. Ich glaube, Jesus will uns in eine ganz andere Freiheit hineinführen. Noch eine Stelle habe ich mal, ein paar mehr. Johannes 16, 33. Das Ding. Achso, ja, das Ding. Danke. 16, 33 sagt er, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus selber sagt, ja, es gibt Dinge, die können einem Angst machen. Aber denkt daran, ich bin stärker. Stärker als die Mathematik. Auch wenn man sehr viel lernen kann, aber man muss keine Angst haben. Ne? Seid deshalb getrost. An meiner Seite brauchst du nicht mehr Angst zu haben. Und irgendwie finde ich es überraschend, dass so wenig Leute Weihnachten damit verbinden, dass so wenig Menschen dieses Angebot für ein Leben ohne Angst annehmen. Weihnachten haben wir so verbogen, dass das überhaupt nicht mehr vorkommt. Eben Stress einkaufen, Wackern Geld, 350 Euro müssen wir ausgeben pro Person, das ist auch schon geklärt. Und wenn du weniger ausgibst, dann bist du, was bist du dann? Genau, ein bisschen mehr war schon gut. Gell, weil dann bist du, und genau, ein bisschen besser wie die anderen. So ein Quatsch, das hat überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun. Es ist eine unglaublich wirkungsvolle Medizin. Jesus ist eine unglaublich wirkungsvolle Medizin gegen Angst. Ich möchte euch nur ein Beispiel erzählen, ein kleines. Meine Frau ist ja vor 3 Jahren gestorben. Und es war dann, also, das war schon klar, dass sie stirbt. Das ist ja das, wenn man Krebs hat. Und sie ist auch immer weniger geworden. Es war dann, so wie es auch immer ist, man weiß nie genau, wann ist es wirklich soweit. Und es ist dann, ich muss sagen, es ist dann sehr plötzlich gegangen, das haben wir nicht gewusst. Aber die letzten 2 Abende, wobei wir nicht gewusst haben, das muss ich schon dazu sagen, wir haben nicht gewusst, dass die letzten 2 Abende sind, aber ich glaube, es hätte nicht viel geändert, wenn wir es gewusst hätten. Sie war zu Hause, sie ist im Wohnzimmer gesessen, sie hat gesagt, geh, baut mir die Füße. Und ich habe ein Labor geholt und habe die Füße gebadet. Dazu haben wir eine CD gehört mit christlichen Liedern. Das waren die letzten 2 Abende. Da war keine Angst oder sonst was. Wir haben gewusst, sie geht zu Gott. Sie hat gewusst, ich weiß es. Und das ist was ganz, ganz, ja, es war einfach ein Frieden da. Und ich bin sehr, sehr froh darüber, dass das so war. Man muss keine Angst haben. Sie wäre gern geblieben. Und manchmal sind das eben so schwierige Zeiten, gell, durch das wir durchgehen. Und dazu möchte ich euch auch noch Psalm 84 vorlesen. Vers 7. Nein, Vers 6. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund. Nach dem Tod meiner Frau habe ich nie so lange und so intensiv Jesus so nah bei mir gewusst. Ich bin monatelang so empfindungsmäßig, bin ich da auf seiner Schulter gesessen. Und er hat mich getragen. Das dürre Tal wurde ein Stück zum Quellgrund. Ich hätte auch verzweifeln können, gell? Aber ich kann auch vertrauen werden. Römer 8, 31, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Ich denke, das ist eine riesengroße Freude, die da aufkommen kann. Es gibt 100 Möglichkeiten, dass wir Angst haben. Und in der Vorbereitung, das war echt eine Herausforderung, gell? Dann wieder das, ja, und das und das und das. Es kommt einfach automatisch und das ist immer wieder aktiv. Wir sagen uns, na, ich möchte Gott vertrauen. Amen.